Viele von euch erinnern sich bestimmt noch an die schrecklichen Überschwemmungen im Ahrtal im Juli 2021. Über 9000 Häuser sind damals durch das Hochwasser zerstört worden. Rund 17.000 Menschen haben ihr gesamtes Hab und Gut wegen der extremen Regenfälle verloren. Schätzungen zufolge lag der Schaden bei über 40 Milliarden Euro. Davon wurden aber nur knapp 9 Milliarden von Versicherungen übernommen. Der Rest unter anderem von Bund und Ländern und damit von uns Steuerzahlern.
Das Ahrtal ist natürlich ein Extrembeispiel. Es hat aber sehr klar gezeigt, dass viele Hausbesitzer nicht ausreichend gegen Naturkatastrophen abgesichert sind.
Denn die sogenannten Elementarschäden gehören nicht standardmäßig zur Wohngebäudeversicherung. Das hat auch beim Hochwasser in Bayern und Baden-Württemberg letztes Jahr, bei dem ebenfalls Schäden in Milliardenhöhe entstanden sind, wieder zu einer großen Debatte über eine Pflichtversicherung gegen Naturkatastrophen geführt. Zumal sich diese in den kommenden Jahren durch den Klimawandel häufen werden. Und das nicht mehr nur in der Nähe von Gewässern, sondern überall.
Umso wichtiger ist es für euch, sich mit passenden Versicherungen zu beschäftigen. Dazu zählt nicht nur eure gesamte Wohnung oder Haus, sondern auch Möbel oder andere wertvolle Gegenstände. In dieser Folge beschäftigen wir uns also mit der Wohngebäudeversicherung, der Diskussion um eine verpflichtende Absicherung gegen Elementarschäden und auch mit der Hausratsversicherung. Und am Ende schauen wir noch auf Versicherungen für kleinere Anschaffungen, wie Fahrräder, Brillen oder Handys. Sind diese überhaupt sinnvoll?
Spoiler, meistens nicht. Das alles in der 6. Folge von
Gold und Asche, Projektversicherung. Schritt für Schritt das Wichtigste für eure Absicherung. Wir sind Antonia Mannweiler und Till Büker aus der ARD Finanzredaktion. Wir haben über alle Aspekte von Versicherungen mit verschiedenen Experten gesprochen und bringen euch das unabhängig, verständlich und kurz auf den Punkt.
Für viele Menschen ist das Eigenheim die größte finanzielle Anschaffung im Leben. An dieser Stelle wollen wir mal kurz etwas Eigenwerbung machen. Für die erste Staffel von Gold und Asche. In der sind wir Schritt für Schritt das Wichtigste beim Hauskauf durchgegangen. Hört da also unbedingt rein, falls ihr vor der Entscheidung steht, euch eine Immobilie zu kaufen. Was wir in den 7 Folgen allerdings nicht explizit behandelt haben, waren Versicherungen. Also wie ihr euer Haus gegen Schäden absichert. Das holen wir jetzt nach.
Gerade weil der Hauskauf eine so große finanzielle Anschaffung ist, schließt so gut wie jeder eine Versicherung für sein Haus oder seine Wohnung ab. Das berichtet auch Henriette Neubert vom Geldratgeber Finanztipp.
Fast alle Hausbesitzer haben tatsächlich eine Wohngebäudeversicherung. Oft wird das einfach auch von der Bank vorgeschrieben, um den Kredit zu bekommen. Ich glaube, da liegt der Anteil bei weit über 90%, fast 100.
In Deutschland gibt es keine gesetzliche Pflicht, eine Wohngebäudeversicherung abzuschließen. Selbst die Feuerversicherung, die bis 1994 für Hausbesitzer vorgeschrieben war, ist kein Muss mehr. Wie Henriette Neubert aber sagt, gibt es eine Art indirekte Pflicht. Denn eventuell verpflichtet euch eure Bank dazu. Sie hat eine Grundschuld an der Immobilie und damit auch das Risiko, dass ihr als Kreditnehmer bei Hausreparaturen zahlungsunfähig werdet und dann das Darlehen nicht mehr zurückzahlen könnt. Deshalb ist eine Versicherung oft vertraglich geregelt, wenn ihr eine Finanzierung abschließt.
Eine Wohngebäudeversicherung zahlt für Schäden am Gebäude und an festem Inventar. Dazu gehört die Heizung, die Einbauküche oder der Fußboden. Und die Versicherung übernimmt in der Regel auch Hotelkosten für maximal 100 Tage, wenn ihr wegen des Schadens nicht mehr bei euch zu Hause schlafen könnt. Standardmäßig deckt sie 3 Bausteine ab. Schäden durch Feuer, durch Leitungswasser, zum Beispiel durch einen Rohrbruch, und Sturm und Hagel. Letzteres ist oft davon abhängig, wie hoch die Windstärke ist. Inzwischen gibt es aber auch Anbieter, die einfach zahlen, wenn es windig war und die Dachziegel weggeflogen sind, also ohne die Stärke des Sturms zu prüfen.
Innerhalb der Bausteine gibt es dann noch verschiedene Zusatzleistungen, die ihr mit abschließen könnt. Zum Beispiel Blitzschlag, Kurzschlüsse, Explosion oder Schäden durch Ruß. Außerdem können noch Schäden durch Vandalismus oder Schäden an Photovoltaikanlagen versichert werden. Das ist alles ziemlich kleinteilig. Überlegt euch da einfach gut, was ihr braucht und fragt im Zweifel nach bzw. lasst euch beraten. Nicht versicherbar sind übrigens Schäden durch Krieg oder Kernenergie, vorsätzlich entstandene Schäden und Erdsenkungen durch Bergbau oder Sturmflut.
Sinnvoll ist, dass der Versicherer auch grobe Fahrlässigkeit mit einbezieht. Das bedeutet, dass er auch dann zahlt, wenn ihr zum Beispiel selbst einen Brand mitverursacht. Denn es kann ja mal passieren, dass man einen Kurzschluss auslöst oder dass man eine Kerze brennen lässt, was zu einem großen Feuer führt. Super wichtig ist natürlich auch eine passende Versicherungssumme für euer Haus. Das kann man in Zahlen aber eigentlich nicht ausdrücken, erklärt auch Henriette Neubert.
Also man kann auch eine Festsumme vereinbaren. Das wird aber selten gemacht. Üblich ist entweder der sogenannte gleitende Neuwert nach 1914. Das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, um das zu erklären. Aber im Endeffekt wächst da die Bausumme immer mit. Und man sagt, wie groß ist das Haus? Man gibt an, welchen Standard das Haus hat. Also habe ich eine Fußbodenheizung, habe ich eine Wärmepumpe oder ist das alles noch Holzofen? Und danach richten sich dann die Bausummen sozusagen. Also es geht darum, man sollte immer sein Haus so versichern, dass man im Schadensfall das Haus von dem Geld dann an dem Tag wieder aufbauen kann. Weil wenn ich jetzt ein Haus baue, dann hat das in 20 Jahren einen ganz anderen Wert. Also wir haben mal geguckt, ich glaube, in den letzten 20 Jahren hat sich der Wert von Häusern verdoppelt.
Wenn ihr also vor 20 Jahren ein Haus für 150.000 Euro abgesichert habt und jetzt ist das 300.000 Euro wert und es brennt euch ab, dann bekommt ihr halt nur die Hälfte. Das funktioniert nicht. Deswegen solltet ihr immer schauen, dass ihr das Haus zur aktuellen Bausumme versichert und einen gleitenden Neuwert vereinbart. Dann wächst die Versicherungssumme mit und ist immer so hoch, dass alle entstandenen Kosten auch wirklich versichert sind und keine Unterversicherung entsteht. Während der Vertragslaufzeit seid ihr übrigens verpflichtet, dem Versicherer Veränderungen am Gebäude mitzuteilen. Denn das kann den Wert des Hauses erhöhen, gleichzeitig aber auch das Schadensrisiko.
Die Wohngebäudeversicherung gehört definitiv zu den teuren Versicherungen, vor allem in den hochwassergefährdeten Gebieten. Im Zuge der hohen Inflation in den vergangenen Jahren sind die Preise noch einmal stark gestiegen. Vor 4 Jahren hat eine Versicherung für ein Haus mit 180 Quadratmetern je nach Region so 250 bis 600 Euro pro Jahr gekostet. Inzwischen kosten Neuverträge im Schnitt ca. 500 Euro. Dabei gibt es jedoch extreme Preisunterschiede je nach Größe, Baujahr, Lage und Leistungen.
Noch teurer macht die Versicherung die Elementarschadenabsicherung. Allerdings solltet ihr genau daran auf keinen Fall sparen. Alle Fachleute bezeichnen sie mittlerweile als absolutes Muss beim Abschluss einer Wohngebäudeversicherung. Ohne diesen Zusatzbaustein seid ihr nämlich genau nicht gegen Schäden durch Naturgefahren wie Erdbeben, Lawinen oder Hochwasser versichert. Hättet also im Ahrtal keinen Cent von eurer Versicherung bekommen. Und auch der Naturgefahrenreport des Gesamtverbands der Versicherer zeigt, dass die Wetterextreme in Deutschland durch den Klimawandel nochmal drastisch zunehmen werden.
Zur Elementarschadenversicherung kommen wir später nochmal ausführlich und befassen uns auch mit der Debatte, ob sie in Deutschland verpflichtend sein sollte. An dieser Stelle sagen wir erst einmal, versucht auf jeden Fall die Naturgefahren mit abzudecken, auch wenn die Versicherungsbeiträge dadurch enorm steigen können. Abhängig von Adresse und Versicherung erhöhen sich die Beiträge laut einer Abfrage von Finanztipp zwischen 8% und 580%. In stark von Hochwasser gefährdeten Gebieten bekommt man nicht einmal von jedem Versicherer ein Angebot oder es ist oft nicht bezahlbar.
Wenn ihr einen gleitenden Neuwert vereinbart habt, kann übrigens auch euer laufender Vertrag nochmal teurer werden. Denn damit eure Versicherungssumme immer dem realen Bauwert entspricht, müssen die Versicherungen auch eure Beiträge an den Baupreis anpassen. So sind die Beiträge für Wohngebäudeversicherungen zu Jahresbeginn 23 um satte 15% und zu Jahresbeginn 24 nochmal um 7,5% gestiegen. Dieses Jahr war es wegen der gesunkenen Inflation zwar weniger als 3%, aber mittelfristig rechnen Experten mit weiter steigenden Beiträgen. Auch unabhängig von den Baupreisen. Die Schäden in den letzten Jahren durch Ahrtal und Co. waren einfach zu hoch.
Ich gehe davon aus, dass auch in den nächsten Jahren weiter mit Beitragserhöhungen rechnen müssen, auch unabhängig von den Baupreisen. Also die werden auf jeden Fall den Baupreis mitnehmen müssen. Das funktioniert halt nicht anders. Aber je nachdem, was es für eine Versicherung ist, werden die auch ihre Beiträge darüber hinaus erhöhen müssen, weil es einfach nicht mehr anders geht, weil sie zu viele Schäden hatten in den vergangenen Jahren.
Die Versicherer können die Beiträge jährlich um einen sogenannten Anpassungsfaktor erhöhen, der sich an den Baupreisen orientiert. In dem Fall habt ihr kein Sonderkündigungsrecht. Wenn der Beitrag aber über die Baupreisanpassung steigt und gleichzeitig keine Leistungen verbessert werden, könnt ihr den Vertrag außer der Reihe kündigen. Ansonsten kann man die Verträge von Wohngebäudeversicherungen in den meisten Fällen jedes Jahr oder alle 3 Jahre fristgerecht kündigen.
Wie vorhin erwähnt, könnt ihr aber natürlich auch eine feste Versicherungssumme mit immer gleichen Beiträgen vereinbaren. Das ist aber nicht sinnvoll. Besser ist es, abzuwarten, Preise und Tarife zu vergleichen und gegebenenfalls 3 Monate vor Ablauf des Vertrags zu kündigen, wenn man eben was Besseres bekommen kann. Aber seid am besten nicht zu vorschnell und kündigt nicht direkt, wenn euer Versicherer Preissteigerungen ankündigt. Je nach Vorschäden könnt ihr vielleicht froh sein, überhaupt noch eine halbwegs bezahlbare Versicherung zu haben. Und auch wenn andere Versicherer ihre Beiträge vielleicht noch nicht erhöht haben, vermutlich tun sie es noch.
Achtet auf jeden Fall darauf, dass auch wirklich alle wichtigen Leistungen enthalten sind. Neben der groben Fahrlässigkeit, dem gleitenden Neuwert und der Absicherung gegen Elementarschäden gibt es noch weitere Dinge, die Fachleute empfehlen. Die Übernahme von Aufräumkosten oder Mehrkosten durch behördliche Auflagen zum Beispiel. Oder dass auch die Folgen von Überspannungsschäden nach einem Blitzeinschlag und Einbrüchen mit abgesichert sind. Alle Aspekte hier einzeln aufzuzählen führt ein bisschen zu weit. Finanztipp hat eine Liste mit Mindestkriterien aufgestellt. Die verlinken wir euch in den Shownotes.
Wenn ihr alle passenden Leistungen ausgewählt habt, die Versicherung euch aber einfach zu teuer ist, könnt ihr versuchen, den Preis etwas zu drücken. zum Beispiel mit einer Erhöhung der Selbstbeteiligung. Meistens ist es so, dass Elementarschäden eine andere Selbstbeteiligungsgrenze haben als der Rest der Wohngebäudeversicherung. Da sind das zum Beispiel auf 10% oder ein Maximalbetrag. Wenn ihr den erhöht, könnt ihr im Zweifel ein wenig sparen, sagt Henriette Neubert.
Ich würde sagen, dass man bei Selbstbeteiligung wahrscheinlich auch einfach sagen muss, okay, 2000 Euro sind vielleicht okay. Weil wir reden ja tatsächlich von dem Problem, dass das Haus zerstört wird. Und wenn man da sagt, okay, dann kann ich mir vielleicht auch, wenn es jetzt aufgrund eines Elementarereignisses, wo die das Gefahr ja am Ende vielleicht doch nicht so groß ist, kann ich mir auch irgendwie 10.000 Euro leisten oder 20.000 Euro, dann kann man vielleicht überlegen, dass man darüber die Beiträge ein bisschen senkt.
Im Endeffekt geht es bei der Wohngebäudeversicherung also vor allem um den Totalschaden, der abgesichert sein soll. Daher solltet ihr euch also gut überlegen, ob ihr mehrere kleine Schäden meldet. Denn so könnte die nächste Versicherung deutlich teurer werden. Stichwort Vorschäden. Und nach einem Schadensfall könnt sowohl ihr als auch eure Versicherung den Vertrag außerordentlich kündigen.
Apropos Schadensfall. Kommen wir doch mal kurz zu der Frage, wie das Ganze abläuft, wenn das Haus wirklich abbrennen sollte oder es einen Leitungswasserschaden gibt. Zuallererst müsst ihr selbst Maßnahmen ergreifen, um weitere Schäden abzuwenden. Das ist eure Pflicht und steht auch so im Vertrag. Zum Beispiel müsst ihr, wenn ein Sturm das Dach beschädigt, das Loch mit einer Plane abdecken. Oder bei einem Wasserschaden den Haupthahn der Wasserleitung zudrehen. In Gefahr bringen müsst und sollt ihr euch aber natürlich nicht. Also Dinge, die irgendwie auch logisch sind.
Danach meldet ihr euch direkt beim Versicherer und berichtet vom Schaden. Am besten dokumentiert ihr alle Details mit Fotos und schreibt das auf. Denn üblicherweise erteilt die Versicherung erst einmal eine Freigabe für erste Reparaturen und fordert gleichzeitig weitere Unterlagen. Erst später entscheidet sie dann von Fall zu Fall, ob sie den Schaden komplett übernimmt. Bewahrt also auf jeden Fall alle Rechnungen und Kostenvoranschläge auf. Teilweise wird auch je nach Schadenshöhe ein Gutachter vorbeigeschickt.
Die Prüfung des Schadenfalls führt auch bei der Gebäudeversicherung immer wieder zu Streitigkeiten zwischen Versicherten und Versicherung. Wenn euer Versicherer nicht zahlen will, ihr aber denkt, dass er dazu verpflichtet ist, könnt ihr euch an die Schlichtungsstelle wenden, die wir bereits in dieser Staffel erwähnt haben. Mehr Infos zu rechtlichen Fragen und Streits gibt's dann in der Bonusfolge am Ende der Staffel.
Von einem weiteren Problem, bei dem Verbraucher immer mal wieder Hilfe suchen, berichtet Maike Voss vom Bund der Versicherten, die Menschen im Bereich Versicherungen berät.
Im Bereich der Wohngebäudeversicherung haben wir auch so eine Thematik im Bereich von Leitungswasserschäden. Die nehmen sehr stark zu. Klar, die Häuser werden älter. Nicht jeder kann sich das immer leisten, einmal alles voll zu sanieren. Auch sagen aber auch schon die Statistiken, dass selbst Neubauten aufgrund günstig verbauter Verrohrungen, auch dort steigen weiterhin die Thematiken zum Thema Leitungswasserschäden beispielsweise. Und die Versicherer reagieren darauf immer empfindlicher. Das heißt eben, nach dem zweiten oder dritten Schaden gibt es einen sogenannten Sanierungsauftrag. Entweder wird dann der Versicherte angeschrieben und direkt gekündigt. Manchmal wird noch ein Vermittler dazwischen geschaltet und gesagt, so kümmere dich mal drum. Dann müssen jetzt eine höhere Selbstbeteiligung vereinbart werden oder wir kündigen halt zum nächsten Zeitpunkt. Also das passiert immer mehr. Und das Problem ist dann, eine neue Versicherung zu finden, wenn ich der ja erzählen muss, ich bin von der alten gekündigt worden.
Und Fred Wagner, Professor an der Uni Leipzig, sieht ein Problem in den alten Gebäuden in Deutschland, die anfälliger für Leitungswasserschäden sind.
Wasserführende Anlagen halten mal so typischerweise vielleicht für 30 Jahre. Im Durchschnitt. Wenn Sie sich mal den mittleren Gebäudeversicherungsbestand in Deutschland angucken, und da kommt ein Versicherungsnehmer mit seiner Gebäudeversicherung und meldet für ein 40 oder 50 Jahre altes Haus einen Leitungswasserschaden, dann kann der Versicherer schon ausrechnen, dieses Haus ist eine tickende Zeitbombe. Ja? Und das macht dann auch keinen Spaß mehr zu versichern. Dann will ich nicht ausschließen, dass der Versicherer den Schaden bezahlt und kündigt, ne, bevor noch weitere und größere Schäden kommen, ohne dass vorher saniert wurde. Ja? Typischerweise findet der Kunde bei der Vielzahl der Anbieter immer noch einen anderen Versicherer. Ja? Aber naja, wenn sie einen größeren Wasserschaden haben, wird das auch kein Argument sein, denen es nicht zu melden. Aber es kann auch nicht sein, dass das Gebäude Stück für Stück auf Kosten der Versichertengemeinschaft saniert wird. Ne? Das ist nun mal auch die Aufgabe des Gebäudeversicherers, sein Hab und Gut zu pflegen und auf der Höhe zu halten. Und aber auch unangenehm, das ist nach 40 Jahren oder so.
Fachleute empfehlen deshalb, sich vielleicht auch grundsätzlich zu überlegen, wie man sein Haus besser schützen kann und vielleicht schon selbst Maßnahmen zu ergreifen, vor allem in Risikogebieten. Das kann auch helfen, einen besseren oder günstigeren Versicherungsschutz zu bekommen, wenn das Angebot eingeschränkt ist oder die Preise extrem hoch sind. Das können zum Beispiel spezielle Fenster im Keller sein, die Wasser besser abhalten, oder Fliesen im kompletten Erdgeschoss. Und keine Elektrogeräte im Keller oder Erdgeschoss lagern.
Auch der Gesamtverband der Versicherer hat uns einige Tipps für Hausbesitzer geschickt, um ihre Gebäude besser zu schützen. Zum Beispiel durch Aufkantungen in Außentreppen zum Keller oder zur Terrasse und den Einbau von wasserdruckdichten Fenstern im Keller und im Erdgeschoss. Zudem können auf dem Grundstück Flächen vorgehalten werden, auf denen Wasser versickern kann.
Bevor wir gleich nochmal explizit über die Elementarschadenversicherung sprechen, wollen wir noch eben klären, wie die Situation für Eigentümer von Wohnungen oder auch für Vermieter aussieht. Kurz gesagt, Wohnungsbesitzer müssen sich mit den Mitgliedern ihrer Wohneigentümergemeinschaft absprechen. Ihr entscheidet also gemeinsam mit den anderen Mitgliedern im Haus, ob eine Versicherung für das gesamte Gebäude abgeschlossen wird. Falls ja, werden die Kosten über das Hausgeld auf alle verteilt. Wenn ihr eure Wohnung vermietet, könnt ihr die Kosten für die Gebäudeversicherung auf die Mieter umlegen. Ihr müsst aber zumindest indirekt im Mietvertrag auf die Versicherungskosten verweisen und sie in der jährlichen Betriebskostenabrechnung transparent machen.
Dann kommen wir jetzt doch mal zu dem am meisten diskutierten Thema bei dieser Versicherung, der Elementarschadenversicherung. An dieser Stelle wird es jetzt auch etwas politischer, weil es um die Debatte um eine Pflichtversicherung geht.
Wie anfangs erwähnt, waren im Ahrtal nur ein Bruchteil der Schäden versichert. Das liegt vor allem daran, dass in Deutschland nur die Hälfte der Gebäude gegen Naturgefahren abgesichert ist. In den Bundesländern ist die Quote teils sehr unterschiedlich. Während in Baden-Württemberg über 90% der Gebäude abgesichert sind, weil es bis in die 90er noch eine Pflicht gab, liegt der Anteil in Niedersachsen nur bei 32%.
Und na klar, weil die Leute denken, hier sind keine großen Flüsse. Wie oft passiert in Niedersachsen Hochwasser, ja? Und fast niemand ist versichert, ja, weil es eben so selten passiert, klar. Und ich verstehe das auch. Es ist auch sehr teuer geworden, selbst in Bereichen, wo die Gefahr relativ niedrig ist. Aber da haben wir zum Beispiel unsere Empfehlung geändert. Also als ich vor 4 Jahren den ersten Test gemacht habe für Wohngebäudeversicherung, haben wir noch gesagt, überleg dir halt, wie hoch das Risiko ist. Und wenn du in einem Hochrisikogebiet wohnst, solltest du diese Absicherung haben. Inzwischen sagen wir, nee, die sollte jeder haben. Weil es einfach nicht mehr klar gesagt werden kann, wo und wie oft das wann passiert. Also klar, es gibt diese Einteilung in diese Gefahrenklassen. Und man sagt dann halt, bei Gefahrenklasse 1 ist halt das Risiko, dass es zu einem Hochwasser kommt, passiert halt einmal alle 100 Jahre. Aber wir hatten halt schon ziemlich viele Jahrhundert-Hochwasser in den letzten 20 Jahren. Und ich verstehe das auch, dass die Leute sagen, boah, wo soll ich das Geld hernehmen? Aber es versichert halt das eigene Haus. Und man kann nicht davon ausgehen, dass die Politik das noch lange mit Nothilfen mitfinanziert. Weil irgendwann ist halt auch einfach da kein Geld mehr da. Und vielleicht auch keine Unterstützung dann mal irgendwann in der Bevölkerung.
Eigentlich immer, wenn eine große Naturkatastrophe eintritt, gibt es eine Debatte um die Verpflichtung für Hausbesitzer. Dadurch könnte der Staat entlastet und das Risiko auf alle Eigentümer verteilt werden. Das ist die Meinung vieler. Die Hoffnung ist, dass die Vergemeinschaftung und mehr Einzahler auch die Preise der Versicherungen halbwegs stabil halten würden. Oder das sogar zu sinkenden Preisen führt.
Was für eine Pflichtversicherung spricht, ergibt sich, glaube ich, ziemlich klar aus der Abwicklung der Schäden im Ahrtal 2021. Da haben wir ja gesehen, dass es durchaus einige Gebäude gab, die gegen Elementarschäden versichert waren. Viele waren es aber nicht. Und dann passiert, was immer passiert, dann schreien die Menschen, die allesamt die Möglichkeit gehabt hätten, ja, Versicherungsschutz zu zeichnen, dann schreien die nach der helfenden öffentlichen Hand. Und wenn gerade Wahlkampf ist, was ja 2021 glücklicherweise der Fall war, dann finden sie keinen Politiker und keine Politikerin Land auf Land Amt, die nicht sagt, man muss da helfen.
Erklärt Oliver Brandt, Professor an der Uni Mannheim. Die uneingeschränkte Hilfe wird sich der Staat aber vor allem mit Blick auf die Häufung von Naturereignissen in der Zukunft nicht mehr leisten können. Auch nach dem Unwetter in Süddeutschland letztes Jahr haben deshalb vor allem die Bundesländer wieder auf eine Pflicht gepocht. Die Bundesregierung hat das allerdings abgelehnt. Eine verpflichtende Versicherung würde das Wohnen in Deutschland teurer machen, eine große Bürokratie nach sich ziehen und den Staat nicht aus der finanziellen Haftung nehmen, hatte der ehemalige Justizminister Marco Buschmann argumentiert.
Vor gut 3 Jahren haben wir erlebt, dass dort trotzdem immer noch die Hälfte der Gebäude keine solche Versicherung hatten. Also freiwillig funktioniert das nur schlecht. Auf der anderen Seite hat die Pflicht aber auch einen entscheidenden Nachteil. Nämlich, dann müsste auch die Versichertengemeinschaft jeden Elementarschaden mitbezahlen von Menschen, die auch völlig unvernünftigerweise zum Beispiel direkt am Fluss im Überschwemmungsgebiet gebaut haben. Sie müssten mitbezahlen, wenn Gemeinden zum Beispiel, um damit mehr Geld zu verdienen, Bauland ausgewiesen haben, mitten im Überschwemmungsgebiet. Das ist ja genau auch das Problem, was wir ja dort sehen. Und deswegen finde ich das schwierig mit einer solchen Pflichtversicherung.
Beschreibt Matthias Behnken von der FH Dortmund das große Dilemma. Außerdem könnten Menschen durch eine Pflichtversicherung finanziell überfordert sein, zumal die Kosten ja auch auf die Mieter umgelegt werden. Und Oliver Brandt, der im März 2024 in einer öffentlichen Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestags ausgesagt hat, sieht noch ein weiteres Problem.
Wir kennen ja in Spanien, in der Schweiz, in Frankreich Systeme, die eine solche Pflichtversicherung vorsehen. Ein niederländischer Wissenschaftler namens Tesselaar hat sich diese Systeme einmal angeguckt und hat sich gefragt, was für Siedlungsströme lösen die eigentlich aus? Ja, also wohnen in Frankreich zum Beispiel mehr Leute in hochwassergefährdeten Gebieten als in Deutschland? Und die Antwort seiner Studie ist ein flagrantes Ja. In Deutschland ziehen die Leute nicht so häufig, gerade wenn sie neu bauen, in solche Gebiete, weil der Versicherer sagt, du kannst da gerne deine Villa hinbauen, aber versichern tun wir die nicht. Die liegen in Hochwasserzone 4, da gewähren wir einfach keinen Versicherungsschutz und deswegen werden da auch keine Häuser gebaut. Ich habe natürlich ein Problem bei den Bestandsimmobilien, aber die Frage ist natürlich auch bei dem gewaltigen Neubauprogramm, was aufgelegt wird in der Republik, wie lenken wir zukünftige Siedlungsströme? Und ein solcher Effekt fällt natürlich bei Pflichtversicherungen weg, weil dann immer die Leute in weniger gefährdeten Gebieten die Leute in stärker gefährdeten Gebieten quersubventionieren und dieser Effekt fällt gewaltig aus.
Immer mal wieder werben einige für das französische Modell, das Oliver Brandt anspricht. Seit 1982 besteht in Frankreich ein solidarisches System zur Absicherung von Elementarschäden. Das jetzt in aller Breite zu erklären, würde den Rahmen sprengen. Nur so viel. Das System kombiniert private Versicherungen mit einem Rückversicherungssystem, das der staatlichen Aufsicht unterliegt und gesetzliche Vorgaben hat.
Und laut einer Studie des Zentrums für europäischen Verbraucherschutz funktioniert das auch erstaunlich gut. Die Elementarschadenversicherung kostet nämlich nur durchschnittlich 26 Euro im Jahr, schützt 98% der Haushalte und entlastet die Staatsausgaben um ein Vielfaches. Doch laut Oliver Brandt gibt es gleich mehrere Haken.
Zum einen hatte ich ja schon geschildert, dass es negative Siedlungseffekte auslöst, weil es keinen Anreiz für die Menschen gibt, sich zu überlegen, ob ich eigentlich klimagefährdet wohne oder nicht, weil alle einander wechselseitig quersubventionieren, sodass es in Frankreich vergleichsweise viele gedeckte Schäden sind. Das ist insgesamt sehr teuer für die Franzosen. Die bezahlen dieses System mit Aufschlägen auf ihre Feuerversicherungsprämien und auch auf ihre Hausratsversicherungsprämien. Letzterer Punkt wird in Diskussionen oft totgeschwiegen, dass die Mieter oft ihren Vermietern über die Hausratsversicherungsprämie noch die Versicherungen bezahlen. Ja? Der letztere Teil wird schon mal oft verschwiegen. Dann heißt das, das ist ja sensationell günstig. Ja? 26 Euro im Jahr, das ist das, was die Franzosen bisher bezahlt haben. Seit 1. Januar sind es 41 Euro. Das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was das in Deutschland kosten würde und nichts im Vergleich zu dem, was die staatliche Hand aufwenden muss, wenn sie die Schäden abdeckt. Was dabei verschwiegen wird, ist, dass das System seit 2015, und das ist eine geraume Zeit, hochdefizitär ist. Das Defizit im vergangenen Jahr betrug 1,3 Milliarden Euro.
Das Defizit wird aus dem Staatshaushalt bezahlt, beziehungsweise konnte bisher noch aus den Reserven des staatlichen Rückversicherers gezahlt werden. Die sind aber bald aufgebraucht, sodass der Steuerzahler nochmal nachschießen muss, sagt Oliver Brandt. Das System ist also nur auf den ersten Blick günstig. Auch, dass die Preise durch eine Pflichtversicherung generell sinken könnten, wie viele häufig sagen, glaubt der Experte nicht.
Wenn man damit viel Geld verdienen könnte, müsste die deutsche Versicherungswirtschaft ja die erste sein, die sagt, also müssen wir überlegen, ja, der deutschen Versicherungswirtschaft werden Millionen von Verträgen, die sie derzeit nicht abschließen kann, in den Schoß geworfen. Also wenn man mir eine Million Verträge in den Schoß wirft, würde ich sagen, mit denen ich Geld verdienen kann, würde ich sagen, prima, mache ich. Die deutsche Versicherungswirtschaft will das aber nicht. Und das sagt eigentlich ziemlich deutlich, dass sie fürchtet, dass das ökonomisch sich nicht rechnet, weder für sie noch für ihre Kunden.
Es gibt zwei Faktoren, die Kosten für Elementarschäden noch weiter ansteigen lassen werden, meint Brandt. Erstens, Naturkatastrophen werden in Zukunft noch viel häufiger auftreten infolge des Klimawandels, und zwar in allen Regionen, weil es zum Beispiel durch Starkregen auch immer mehr Kanalisationsüberflutungen geben wird. Und zweitens, die Reparatur von Gebäuden wird durch die Inflation, den Mangel an Baustoffen und fehlendes Personal immer teurer. Das wird laut Brandt dazu führen, dass die Prämien für die Deckung von Elementarschäden in den nächsten Jahren deutlich ansteigen werden, auch wenn die Absicherung auf mehr Köpfe verteilt werden würde.
Auch die Branche selbst ist gegen eine Pflichtversicherung. Wir haben da mal den Gesamtverband der Versicherer gefragt. Der schreibt uns, dass viele Hausbesitzer das Risiko eines Extremwetters tatsächlich unterschätzen und auf staatliche Entschädigung setzen. Das Ziel, dass sich mehr Menschen gegen den Verlust ihres Hauses absichern können, sei deshalb gut und richtig. Klar sei aber auch, dass eine Pflichtversicherung keinen Schaden verhindere und das Problem wachsender und teurer Schäden nicht gelöst werde.
Stattdessen fordert der Gesamtverband der Versicherer Konzepte zur Klimafolgenanpassung und Investitionen in Prävention. Zum Beispiel einen Baustopp in Überschwemmungsgebieten oder Änderungen im Baurecht. Und er plädiert für die sogenannte Opt-out-Lösung. Das bedeutet, dass alle Kunden grundsätzlich ein Versicherungsangebot inklusive Elementarschutz erhalten sollen. Dieser zusätzliche Schutz kann aber aktiv abgewählt werden. Experte Oliver Brand hält das aber nicht für den Königsweg.
Zum einen, wer entscheidet sich für einen Opt-out? Ja, natürlich die Leute, die mit besonders hohen Prämiensprüngen dadurch zu rechnen haben. Und das sind die Leute, bei denen mit großer Wahrscheinlichkeit die Schäden einfallen. Wenn die sich aber alle für den Opt-out entscheiden, dann hätte ich mir die ganze Mühe auch sparen können. Dann kommen die nämlich trotzdem wieder zu Vater Staat angelaufen. Der GdV glaubt, dass man die Leute verpflichten kann, ja, dass wenn sie sich für den Opt-out entscheiden, dass sie dann zugleich effektiv verzichten, staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das scheint mir zivilrechtlich schon hinreichend schwer zu sein, das tatsächlich wirksam zu tun.
Die Frage, ob eine Pflichtversicherung gut ist oder nicht, hängt letztlich davon ab, wie sie ausgestaltet ist. Dass tatsächlich alle den gleichen Beitrag zahlen, davon raten Fachleute ab. Auch Matthias Behnken von der FH Dortmund.
Wenn man jetzt also Menschen in ZIRS-Zone 3 und 4 zum Preis einer ZIRS-Zone 1 mitversichern muss, wie das manche Politikerinnen und Politiker dann fordern, dann ist völlig klar, wird es für alle gleichermaßen deutlich teurer. Und dann sinkt auch wieder insgesamt die Akzeptanz, weil logischerweise diejenigen in weniger gefährdeten Gebieten sich dann zu Recht auch fragen, warum muss ich das jetzt also mitbezahlen, dass Einzelne sich den Luxus gönnen, mit freiem Blick direkt aufs Gewässer, aber dann eben auch mitten im Überschwemmungsgebiet dann halt eben bauen. Wenn man aber es in einer Pflichtversicherung weiterhin zulässt, dass auch, wir sagen dann, risikoadäquat ein Preis festgesetzt wird, wäre das kein Problem, außer für diejenigen, die halt im Überschwemmungsgebiet schon leben oder dort erst bauen wollen. Die müssten dann natürlich außerordentlich hohe Preise bezahlen. Auch das könnte wieder der Einzelne, der davon betroffen ist, vor allen Dingen, wenn es um eine ältere Bestandsimmobilie geht, als ungerecht empfinden. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben vielleicht ein Haus geerbt von Ihren Eltern. Das hat vielleicht in früheren Zeiten gar nicht so sehr im Überschwemmungsgebiet gestanden, aber plötzlich hat die Stadt oder die Kommune oberhalb eines Flusslaufs dort eine Flussbegradigung vorgenommen oder ein Ausdehnungsgebiet, was früher mal, sage ich mal, Sumpfland war, wo sich dann also ein Hochwasser hin ausbreiten konnte, plötzlich dann bebaut und kanalisiert. Und jetzt stehen Sie plötzlich mit Ihrem ererbten Haus mitten auch selber in einem Überschwemmungsgebiet.
Ihr merkt, die Elementarschadenversicherung ist ein ganz schwieriges Thema. Wenn alle den gleichen Preis zahlen, ist es ungerecht. Aber auch, wenn die Preise an das Risiko angepasst werden, ist es ungerecht. Zudem könnte es viele Menschen auch finanziell überfordern. Zum Beispiel auch Mieterinnen und Mieter, die über die Nebenkosten ebenfalls betroffen wären. Genauso ist aber die Opt-out-Lösung vom Gesamtverband der Versicherer nicht wirklich passend. Denn dann habe ich entweder den vollen Elementarschutz oder ich entscheide mich dagegen und habe gar keine Absicherung gegen Starkregen und so.
Also gut, dann braucht es also individuelle Lösungen, damit mehr Hausbesitzer bei Überschwemmungen geschützt sind. Aber wie könnten die aussehen?
Matthias Behnken hat im Interview mit uns einen Kompromiss vorgeschlagen. Nämlich, dass bei einer Neufinanzierung eines Gebäudes die Bank darauf besteht, dass man eine Elementarversicherung nachweisen muss. So ist es zum Beispiel jetzt schon oft bei der Feuerversicherung. Außerdem erzählt er von einer bestehenden Lösung, die er gut findet. Ein bestimmter Versicherer bietet Hausbesitzern, die die Elementarschadenversicherung ablehnen, trotzdem einen Mindestschutz bei Naturkatastrophen, quasi automatisch. Aber es gibt eine Selbstbeteiligung von 100.000 Euro, wenn das komplette Haus zum Beispiel zerstört wird und wieder aufgebaut werden muss. Dadurch werden die Beiträge bezahlbar.
Auch bei dieser Alternative gibt es einen Haken, findet Oliver Brandt von der Uni Mannheim. Das Problem einer normalen Wohngebäudeversicherung ist nämlich auch, dass eine Wiederaufbaupflicht im Vertrag steht. Das heißt, ihr müsst das Geld, das ihr vom Versicherer bekommt, zum Wiederaufbau der Immobilie verwenden, am gleichen Ort und dazu auch noch mit einer Selbstbeteiligung.
Das Ahrtal ist auch deswegen ein Desaster, weil wir die Menschen, auch wenn sie staatliche Hilfe in Anspruch genommen haben, zum Wiederaufbau an dem Platz, wo das Haus gestanden hat, verpflichtet haben. Nur was passiert da? Innerhalb der nächsten 20 Jahre rauscht da die Ahr wieder durch und wir stehen genau da, wo wir vorher gestanden haben. Da hätten wir von den Australiern lernen müssen. In der Provinz Queensland, das ist diejenige, die am meisten von Überflutungen heimgesucht wird, gibt es auch eine Wiederaufbaupflicht, wenn ich staatliche Hilfe in Anspruch nehme, aber eine verpflichtende Wiederaufbaupflicht an einem anderen Ort, ja? Weil Queensland nämlich sagt, da kommt die Flut ja wieder durch. Ja? Da wollen wir dich nicht mehr haben. Wir geben dir ein anderes Stück Land, was du benutzen kannst, um dein Haus wieder aufzubauen, aber da wollen wir keine Häuser mehr.
Klar, auch das ist natürlich schwierig, weil das Menschen zur Umsiedlung zwingt. Aber es ist ein Ansatz. Eine Möglichkeit, die Brand vorschlägt, ist die sogenannte Existenzsicherung. Wenn man sich gegen einen Vollschutz entscheidet, rutscht man quasi in einen Basisschutz zurück und bekommt im Worst Case eine feste Summe, zum Beispiel 100.000. Das reicht natürlich nicht aus, ein ganzes Haus wieder aufzubauen. Aber
damit habe ich eine Kapitalsumme, mit der ich erstmal wirtschaften kann, mich neu orientieren kann und mir überlegen kann, wie ich mein Leben organisieren will. Da stehe ich nicht schutzlos da. Und da wird man die Leute dran festhalten können, meines Erachtens. Wenn sie gesagt haben, du wolltest keinen Vollversicherungsschutz, weil du dir das Geld sparen wolltest, du kriegst jetzt aber immerhin 100.000, da musst du jetzt nicht ankommen und die staatliche Gemeinschaft um Hilfe bitten.
Man kann es also auch als eine Art Neustartversicherung bezeichnen, mit der man zumindest nicht komplett schutzlos dasteht. Mit den 100.000 Euro könntet ihr euch erstmal woanders einmieten, mit der Familie vielleicht in eine etwas risikoärmere Gegend ziehen oder über die ersten Monate kommen. Und die Summe könnte für eine geringe Prämie angeboten werden, sagt Oliver Brandt.
Zwischen 5 und 50 Euro hat die Deutsche Aktuarvereinigung vor dem Deutschen Bundestag ausgesetzt. Das wäre sozusagen das Maximale, was ich als Zusatzprämie zahlen muss, um mir diese 100.000 zu erkaufen. Und das scheint mir etwas zu sein, das selbst bei Umlage auf Mieterinnen und Mieter nicht zur Überforderung führt, sodass diese gestufte Pflichtversicherung, wie ich sie vielleicht mal nennen würde, aus meiner Sicht eine gute Lösung ist.
Wenn euch die Debatte über eine Pflicht interessiert, könnt ihr auch das gesamte Interview mit Oliver Brandt zu dem Thema auf tagesschau.de lesen. Darin schätzt er auch ein, für wie wahrscheinlich er die Einführung unter einer neuen Bundesregierung hält.
So, was brauche ich als Hausbesitzer denn sonst noch? Oder bin ich eigentlich schon ganz gut aufgestellt, wenn ich eine Wohngebäudeversicherung inklusive Elementarschäden abgeschlossen habe?
Das kommt darauf an, ob du selbst in dem Haus lebst. Denn grundsätzlich braucht ihr eine Grundbesitzerhaftpflichtversicherung, wenn ihr Wohnungen vermietet. Eine einzelne Wohnung ist manchmal in der Privathaftpflicht mit drin. Das solltet ihr aber checken. Für mehrere Wohnungen ist die Grundbesitzerhaftpflicht aber definitiv relevant. Denn wenn zum Beispiel ein Mieter bei Schnee und Eis auf einer Treppe stürzt oder einen Dachziegel abbekommt, ist der Vermieter dran. Oder auch, wenn das Licht ausgefallen ist und sich ein Passant auf dem Grundstück verletzt.
Ansonsten gibt es noch zusätzliche Versicherungen, die für euer Haus eine Rolle spielen können. Wärmepumpen können zum Beispiel auch in einer Wohngebäudeversicherung mit abgedeckt sein. Müssen sie aber nicht. Häufig müsst ihr noch einen Zusatzbaustein dafür abschließen, was ihr überlegen solltet, denn der Wert des Hauses steigt dadurch.
Eine Glasbruchversicherung, die meistens ziemlich viel kostet, braucht ihr dagegen in der Regel nicht. Außer ihr habt einen riesigen neuen Wintergarten. Ansonsten sind Glasschäden aber oft durch die Wohngebäudeversicherung oder auch die Hausratsversicherung abgedeckt.
Zu der kommen wir jetzt. Die Hausratversicherung ist in weiten Teilen der Wohngebäudeversicherung sehr ähnlich. Auch hier habt ihr die Bausteine Feuer, Leitungswasser, Einbruch, Diebstahl, Sturm, Hagel und Elementarabsicherung dabei. Die Naturgefahren sind allerdings beim Hausrat nicht ganz so wichtig, weil die Schadenshöhe meistens wesentlich geringer ist. Bei einer Mietwohnung im 5. Stock ist die Elementarschadenversicherung eigentlich überhaupt nicht nötig, wenn man nichts Wertvolles im Keller lagert.
Ableitungsrohre sind zwar nicht mit drin, ansonsten sichert eine Hausratversicherung aber tatsächlich genau dieselben Risiken ab wie die Wohngebäudeversicherung. Nur eben für andere Bestandteile im Haus. Dafür hat Henriette Neubert von Finanztipp ein ganz gutes Bild.
Wenn man ein Haus nehmen würde und auf den Kopf stellen und schütteln würde, alles, was da rausfällt, ist Hausrat. So, und das ist nicht in der Wohngebäudeversicherung abgesichert. Es gibt so ein paar Abgrenzungsprobleme manchmal, was eine Einbauküche angeht oder den Fußboden, der da extra noch verlegt wurde. Das hängt dann so ein bisschen davon ab, wer das gemacht und bezahlt hat. Aber so grundsätzlich Möbel, Kleidung, Bücher, alles, was loses Zeug ist, was im Haus, in der Wohnung ist, das wäre dann nur über die Hausratversicherung abgesichert.
Und solche Hausratversicherungen sind jetzt nicht teuer. Ihr bekommt so eine Versicherung bei Wohnungen unter 100 Quadratmetern schon ab 20 oder 30 Euro im Jahr, je nach Umfang. Sie kann sich lohnen, wenn ihr viel Geld in Möbel gesteckt habt oder viele Wertsachen besitzt, wie zum Beispiel ein teures Fahrrad. Auch Kleidung ist ja nicht zu unterschätzen, genauso wie Schmuck. Und wenn man mit Kindern mehr Hausrat besitzt, ist eine Hausratversicherung als Familie durchaus sinnvoll, um nach einem Brand die Ersparnisse nicht vollständig aufbrauchen zu müssen. Im Prinzip müsst ihr euch immer die Frage stellen, ob euch das existenziell ruinieren würde, wenn jetzt alles weg wäre.
Jemand, der so eine Studentenbude hat oder nie zu Hause ist und da eh nur eine Couch, ein Bett und einen Schrank drin stehen hat, der braucht wahrscheinlich nicht unbedingt eine Hausratversicherung. Wer da aber ein halbes Antiquariat rumstehen hat, mit super teuren Büchern, Schallplattensammlungen, die auch wirklich was wert sind, natürlich macht eine Hausratversicherung Sinn, auch wenn man eine Familie hat und einfach viel Zeug hat, was in Summe einfach teuer wäre, das alles neu zu beschaffen. Also ich glaube, ab einem gewissen Alter mit einem gewissen Lebensstandard lohnt sich wahrscheinlich eine Hausratversicherung immer mehr.
Wenn ihr euch dazu entschlossen habt, eine Hausratversicherung abzuschließen, solltet ihr wieder auf einige Aspekte achten. Wie bei der Wohngebäudeversicherung sollte die Klausel Verzicht auf grobe Fahrlässigkeit drinstehen. Denn zum Beispiel zahlt ein Versicherer nicht immer bei Einbruch, weil er eine Mitschuld einräumt wegen offenen Fenstern oder einer nicht verschlossenen Terrassentür. Außerdem solltet ihr eine Außenversicherung mit dabei haben. Das bedeutet, dass euer Hausrat auch versichert ist, wenn er sich nicht im Haus und in der Wohnung befindet.
Also wenn ihr zum Beispiel im Urlaub, im Hotel oder im Airbnb seid, Und übrigens ist auch der Hausrat von euren Kindern weiter abgesichert, die in einer WG leben, wenn die noch im Vertrag stehen.
Das häufigste Problem bei der Hausrat ist die Unterversicherung. Also, dass der Vertrag auf einem zu geringen Wert basiert und die Versicherungssumme nicht angepasst wurde. Denn dann bekommt ihr nicht die volle Summe erstattet, sondern eben nur einen Teil. Um das von vornherein zu verhindern, empfiehlt Henriette Neubert keine Absicherung mit einer bestimmten Summe. Außer in speziellen Fällen.
Wenn man jetzt eine 100 Quadratmeter Wohnung hat und da steht relativ wenig drin, man möchte das aber trotzdem absichern, dann kann das sinnvoll sein zu sagen, okay, ich setze mich hin, ich erstelle eine Werttabelle. Was ist mein Hausrat wert? Dann muss man aber wirklich jedes einzelne Teil auflisten mit Neupreis. Wenn das teurere Sachen sind, sollte man das auch nachweisen können. Und dann reicht man das seiner Versicherung ein und vereinbart eine feste Versicherungssumme. Einfacher ist die Versicherung nach dem Quadratmetermodell. Da sagt man, okay, ich habe 100 Quadratmeter, okay, Versicherungssumme sind 650.000. Und damit ist das erledigt. Da sind auch 10% Preissteigerung mit enthalten, so eine Vorsorgeversicherung. Das heißt, wenn ich die jetzt abschließe und in 10 Jahren habe ich einen Schaden, dann kriege ich auch über die 650 Euro mehr noch dazu, weil die Preise sich eben erhöht haben für den Neukauf.
Beim Quadratmetermodell wird in der Regel nicht nachgeprüft, ob die Versicherungssumme stimmt. Es wird einfach alles erstattet. Eine Voraussetzung dafür ist aber, dass ihr eure Obliegenheitspflichten nachkommt. Das wissen die meisten mit einer Hausrat vermutlich nicht. Das war mir auch nicht so bewusst. Ihr müsst zum Beispiel melden, wenn ein Baugerüst am Haus steht. Oder wenn ihr länger im Ausland seid und das Haus oder die Wohnung leer steht. Oft so ab 60 Tagen. In beiden Fällen steigt nämlich tendenziell das Risiko, dass eingebrochen wird.
Meine Erfahrung ist, dass sie das dann nur registrieren und dass da auch die Versicherungsbeiträge nicht steigen. Das Problem ist aber, wenn dann wirklich jemand durch das Fenster einsteigt, durch dieses Gerüst, dann hat man keinen Versicherungsschutz. Das ist dann auch eine Form der groben Fahrlässigkeit, nämlich die grobe Fahrlässigkeit, dass man Obliegenheiten nicht gemeldet hat. Und das ist dann tatsächlich trotzdem nicht abgesichert, also wenn man das nicht gemeldet hat. Oder wenn unten im Erdgeschoss jetzt eine Pizzeria einzieht, dann wird gesagt, da ist jetzt das Feuerrisiko erhöht und dann können sich tatsächlich auch die Beiträge erhöhen.
Wenn ihr mit eurer Partnerin oder eurem Partner zusammenzieht, reicht übrigens ein Vertrag für den Schutz eures Hausrats. In der Regel kann der jüngere Vertrag dann direkt gekündigt werden.
Dann kommen wir am Ende der Folge noch kurz zu Versicherungen für kleinere Anschaffungen, wie zum Beispiel für Brillen oder Handys. Wenn die kaputt oder verloren gehen, zahlen die Versicherer den Neuwert oder ihr bekommt sowieso regelmäßig neue. Auf den ersten Blick kann das attraktiv sein. Aber die Versicherungen sind meistens ziemlich teuer und schließen auch viele Fälle aus. Zum Beispiel zahlen sie selten die kompletten Kosten. Deshalb haben die Expertinnen und Experten, mit denen wir gesprochen haben, auch eine ganz klare Meinung zu dem Thema.
Selbst als Brillenträgerin finde ich das Quatsch, eine Brillenversicherung abzuschließen. Wenn ich mir das nicht leisten kann, dann kann ich nicht so eine teure Brille tragen. Und genauso ist es mit einer Handyversicherung. Also man muss halt selber gucken, was man sich leisten kann. Und natürlich kann man alles absichern, aber eine Handyversicherung ist im Vergleich zu dem Wert, was es absichert, also es steht überhaupt nicht im Verhältnis. Zumal wenn man bedenkt, dass Handys unheimlich schnell an Wert verlieren und man oft ja dann auch nicht den Neupreis bekommt. Also man hat da oft nur eine Zeitwerterstattung und wenn das Handy dann im zweiten Jahr kaputt geht, dann kriege ich halt irgendwie nur noch die Hälfte von dem, was es gekostet hat und habe aber schon irgendwie diesen Preis der Wertreduzierung schon an Versicherungsbeiträgen gezahlt und eine Selbstbeteiligung gibt es extra noch drauf. Also da würde ich dann eher sagen, pass auf dein Handy auf, ne? Mach eine Schutzhülle drumherum, damit es nicht kaputt geht, wenn es runterfällt und gut ist. Das sind eben diese Zusatzversicherungen, wo ich sage, da kann man wirklich Geld sparen, indem man sie einfach weglässt.
Sagt Henriette Neubert. Die Neuanschaffung einer Brille oder eines Handys bedeutet meistens nicht den finanziellen Ruin. Die Versicherungen sind also eigentlich überflüssig. Wenn ihr euch aber trotzdem dafür entscheidet, eine Versicherung abzuschließen, macht das am besten nicht beim Kauf des Produkts direkt, denn dann sind die meistens sehr teuer. Vergleicht einfach vorher in Ruhe Angebote. Gerade in diesen Bereichen gibt es oft Streit über den Versicherungsfall.
Also diese ganzen kleinen Versicherungen, sagen wir mal Handyversicherung oder Gerätereparaturversicherung, also die sind in der Regel überflüssig. Das gilt natürlich auch so für Brillenversicherung oder sowas. Also wenn man sagt, okay, ich muss das versichern, dann muss man sich auch immer vor Augen halten, dass man die Beiträge bezahlen muss für diese Versicherungsinhalte und dass man dann natürlich auch immer die Diskussion hat, ob das ein Versicherungsfall ist oder nicht. Ne? Also da gibt es durchaus schon viele Streitigkeiten auch zwischen den Versicherungsnehmern und den Versicherten. Also das sind keine sinnvollen Versicherungen in den meisten Fällen. Bei den Fahrrädern ist es teilweise anders, einfach weil die Fahrräder heute sehr hochpreisig sind.
Meint Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale. Bei Fahrrädern könnt ihr also durchaus überlegen, eine Versicherung abzuschließen. Das geht auch über die Hausratversicherung, die aber oft nicht den passenden Schutz bietet für 5.000 Euro E-Bikes. Wenn zum Beispiel nur 2% der Versicherungssumme abgedeckt sind, wären das gerade mal 100 Euro. Ihr könnt das Fahrrad aber auch eben einzeln versichern. Da gibt es dann ganz unterschiedliche Konstellationen.
Da muss man sich genau überlegen, wie benutzt man das Fahrrad. Wenn man das Fahrrad regelmäßig für den Weg zur Arbeit benutzt und das Fahrrad, was weiß ich, vor dem Bürogebäude ankettet und die Fahrräder dort gerne geklaut werden, dann ist das eine Geschichte, dass man da eben halt für den entsprechenden Versicherungsschutz vielleicht sorgt. Aber wenn das Fahrrad nur so zu Hobbyzwecken benutzt wird und im Grunde auch nicht irgendwo alleine stehen gelassen wird, dann muss man sich natürlich überlegen, ob man dann zum Beispiel auch einen aufwendigen Diebstahlschutz abschließen möchte.
Die Folge abschließen wollen wir mit einer Versicherung, die in Zukunft noch wichtiger werden könnte. Die Cyberschutzversicherung. Für Privatpersonen ist sie aktuell noch nicht so relevant. Ich muss jetzt auch nicht nochmal sagen, man soll halt vorsichtig sein, wenn man im Internet unterwegs ist. Also jetzt nicht auf jeden Link klicken, der einem von unbekannten E-Mail-Adressen geschickt wird und auch sinnvolle Passwörter nutzen. Spezielle Fälle sind teilweise auch über andere Versicherungen abgedeckt.
Zum Beispiel kann es sein, dass das in der Hausratversicherung enthalten ist. Soweit ich weiß, ist das dann oft was ich extra mit abschließen muss. Da kann man auch, wenn man das will, wenn man Angst hat, dass einem einer das Konto leer räumt, dann kann man gucken, was das extra kostet. Also das geht über die Hausratversicherung. Wenn man jemand anderen schädigt, weil man dem versehentlich ein Virus zugeschickt hat, von dem man nichts wusste, dann ist das auf jeden Fall über die Privathaftpflicht versichert. Und es gibt tatsächlich auch, das ist natürlich auch wieder jetzt nur für ein bestimmtes Klientel, aber wer eine Rechtsschutzversicherung hat, kann auch darüber so Cyberkriminalität absichern. Zum Beispiel so Mobbing-Sachen und solche Dinge, die sind dann teilweise auch in der Rechtsschutzversicherung enthalten. Zum einen, dass man halt rechtlich gegen die Leute vorgehen kann, aber auch, dass man eine Psychotherapie irgendwie Unterstützung bekommt. Da gibt es andere Versicherungen, die sowas schon mit anbieten.
Seid ihr gegen Cyberkriminalität abgesichert oder gegen den Diebstahl eures Fahrrads? Wie steht ihr zur Debatte über eine verpflichtende Elementarschadenversicherung?
Schickt uns eure Anregungen doch gerne an unsere E-Mail-Adresse goldundasche@ard.de. Und falls euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter. In der nächsten Woche geht es um eure Gesundheit und um die Frage, welche Zusatzversicherungen für euch sinnvoll sein können, also neben der normalen Krankenversicherung. Passend zum Thema Wohnen, was wir heute ja häufiger hatten, haben wir an dieser Stelle noch einen Podcast-Tipp für alle, die ihr Haus richtig sanieren wollen. Im MDR-Podcast Sanieren mit Plan klären die Energieexperten alles rund um Wärmepumpe, Solar, Dämmung und Fördermöglichkeiten für Eigenheimbesitzer und Mieter. Zu hören ist das Ganze in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Gold und Asche, Projekt Versicherung, ist eine Produktion der ARD-Finanzredaktion. Im Team für die Recherche und am Mikrofon für euch Antonia Mannweiler und Till Büker. Musik Tim Schwerter und Raphael Kistner. Aufnahme und Schnitt Raphael Kistner. Distribution Michelle Goddemeier. Grafik Katharina Wilting. Regie Johannes Sassenroth.